umgesetzt.
Die konterrevolutionäre Reaktion wird durch die Sonderhaft gegen uns vier umgesetzt. Sie ist durch Neuerungen im Frauengefängnis von Flöchi Mechoschi charakterisiert. So veränderten sie die Funktion der Isolationsabteilung. Schrittweise haben sie bei uns Sachen angewandt, die für das Frauengefängnis völlig neu waren. Das ging so weit, dass unsere Abteilung einer Isolationsabteilung, wie sie seit Jahren bei den Männern besteht, so weit wie möglich angeglichen wurde. Ihr Projekt wurde blockiert, weil sie gezwungen waren, uns beide in demselben Gebäude zu lassen. Es gibt nicht viele Frauengefängnisse in der Pariser Region und es gab keine der dir vergleichbaren Strukturen. Dieses Projekt, das findet man seit dem Ende der 60er Jahre überall im imperialistischen Gefängnis. Die Vernichtung der Politik und des Kollektives, die ausgeht von der Auflösung der Persönlichkeit durch die Isolationsfolter.
Was hatte der Hungerstreik 87, 88 für Auswirkungen?
Mit unserem Hungerstreik 87, 88 haben wir sie, was die Umsetzung ihrer Pläne angeht, in die Defensive gebracht. Selbst wenn wir nur eine teilweise Aufhebung der totalen Isolation erreicht hatten, getrennter Hofgang mit einer oder einem sozialen Gefangenen und die Männer in derselben Isolationsabteilung, haben wir sie auf jeden Fall gezwungen, ihre Praxis zu verändern, also nachzugeben. Aber schrittweise ist die Errungenschaft verschwunden. Sehr schnell waren Georges und Jean-Marc wieder in totaler Isolation. Dann im April waren wir dran. In dem gleichen Zeitraum haben wir mehrere Monate unseren neuen Angriff gegen den Staat und für unsere Zusammenlegung entsprechend dem Statut für politische Gefangene vorbereitet. Auch im Zusammenhang mit dem Kampf der Genossinnen aus der RAF und aus dem Widerstand in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben also am 21. April 1989 die zweite Phase unseres Kampfes für die Zusammenlegung begonnen. Am 21. Juli haben wir unseren Streik beendet, nachdem wir einige Zusagen vom Justizministerium erhalten hatten. Ende der Isolation, Zugang zu den Gemeinschaftsaktivitäten und Gemeinschaftshöfen, wie auch Nachbarzellen und gemeinsamen Hofgang für die beiden Frauen und der einen und die beiden Männer auf der anderen Seite. Das Ende der politischen Zensur und die Erlaubnis von Besuchen zwischen uns vier und untereinander zu schreiben.
Wie hat euch die Erpressung mit den Haftbedingungen des Staates betroffen gemacht?
Von der direkten Vernichtung, Folter durch totale Isolation, sind wir zu einer Form fortschreitender Vernichtung durch Ersticken gelangt. Diese beruht auf der Erpressung mit den Haftbedingungen, der Möglichkeit, dass sie verändert werden könnte, sobald wir von unserer Politik und unserer organisierten Kollektivität abschwören und jeden Gedanken an Angriff für unsere Zusammenlegung entsprechend dem Statut für politische Gefangene aufgeben. So bieten sie uns ständig die Alternative an: Zerstörung oder Aufgabe, Normalisierung.
Wie haben Sie auf eure Kämpfe reagiert?
Was die Art und Weise aufdeckt, mit der Sie jedes Mal auf unsere Kämpfe reagiert haben, ist, dass in der Alternative Zerstörung oder Normalisierung die Konstante immer die Normalisierung unserer Haft ist, wie auch immer unsere Haftbedingungen aussehen. Als sie unsere totale Isolation nicht mehr normalisieren konnten, haben sie ein komplettes Mischding versucht. Eine etwas weniger totale Isolation, das enthob sie einer momentanen Notlage. Jetzt, nach unseren beiden Kämpfen, wissen sie nicht nur, dass wir diese Haftbedingungen ununterbrochen bekämpfen werden, sondern auch, dass wir jedes Mal unsere entschlossene kollektive Identität im Kampf für die Zusammenlegung voranbringen. Die Situation der Gefangenen ist immer eine vorläufige Situation. Es sei denn, sie haben ihr politisches Projekt losgelassen. Das gehört zu ihrer Geiselsituation in der Konfrontation, Revolution und Konterrevolution. Unsere gegenwärtigen Haftbedingungen sind eine Normalisierung der Sonderhaft. Die Behauptung von Normalität angesichts der Realität von Sondermaßnahmen. Die Leugnung der Sondermaßnahmen in Permanenz.
Welche Kontaktmöglichkeiten habt ihr eigentlich zu anderen politischen und sozialen Gefangenen?
Wie ich vorhin schon gesagt habe, haben wir direkten Kontakt nur zu den 14 Gefangenen, die mit uns zum Hofgang gehen. Natürlich werden die anderen politischen Gefangenen, die in dem Frauengefängnis sind, durch die Auswahl, die von der Direktion getroffen wird, systematisch ausgeschlossen. Übrigens werden die sozialen Gefangenen, die in dieser Abteilung wohnen, nach ihrer politischen Meinung gefragt und danach, was sie über Aktion direkt denken. Wir können also mit den anderen politischen Gefangenen nur Briefkontakte haben, mit allem, was das aufgrund der Zensurmaßnahmen an Unwägbarkeiten bedeutet. Die Kontaktmöglichkeiten sind also sehr begrenzt und das ist die Kontinuität der Strategie, uns politisch und menschlich zu ersticken.
Ihr wart ja zum Teil schon in den 70er Jahren für einige Zeit im Knast. Wie hat sich allgemein die Situation der politischen Gefangenen seit dieser Zeit verändert?
In den 70er Jahren wurden wir von Sondergerichten verfolgt, Militärgerichte, die direkt aus dem Staatsstreich de Gaulle 1958 und der Unterdrückung der algerischen Revolution stammten. Als ich in den 70er Jahren gefangen war, waren wir alle zusammengelegt in einem Gefängnis, alle politischen Gefangenen aus den verschiedenen Organisationen. Aber schon 1980 hatte sich die Situation etwas verändert und die verschiedenen Gruppen wurden getrennt, eine von der anderen. Bei der Amnestie 81 und der Auflösung des CSC, das heißt des Staatssicherheitshofes, sahen alle den fortschrittlichen Inhalt, ohne die Bedeutung zu sehen für die neue Macht, die Kriminalisierung jeder radikalen Opposition. Wie in allen anderen sozialen Bereichen entpuppte sich die reformistische Partei nicht als die fortschrittliche Partei, als die sie erscheinen wollte, sondern wirklich als Partei der neuen Reaktion, der Modernisierung des Staates und seiner festen Einbindung in den westlichen Block. 1984 bis 1986, als die Offensive der Guerilla der Stabilisierung der Macht hier schwere Schläge versetzte, antwortete der Staat mit der Wiedereinführung des Ausnahmezustandes, der Sondergerichte, der Folter, der Sonderhaftbedingungen. Die Regierungen der Rechten und Linken fügten der Reihe nach einen Stein in das Bauwerk der neuen repressiven Struktur. Sag mal, was waren die Hintergründe der Amnestien für politische Gefangene 1981 und 1989?
Nun, im Winter 81 zeichnete sich der Sieg der Linken klar ab. Es stellte sich eine politische und organisatorische Frage. Wie kann die Umwandlung der Situation angepackt werden angesichts des Kräfteverhältnisses? Wie angesichts der Wende, die sich abzeichnete, darin präsent zu sein, sich politisch stärken, ohne die Grundlagen unseres Engagements und die Basis des revolutionären Prozesses hier in Frage zu stellen? Der erste Schritt wurde gemacht durch die politische Erklärung der Guerilla für eine Feuerpause. Diese Geste löste den Prozess der Vereinigung der verschiedenen Kollektive der revolutionären Bewegung aus, auf der Basis der Befreiung der politischen Gefangene, alle, ohne jede Bedingung. Mitterrand wollte anfangs keine allgemeine Amnestie erlassen. Er schlug eine Begnadigung mit Bedingungen vor für die Strafen unter 8 Jahren. Diese Maßnahme hätte also nur wenige der politischen Gefangenen befreit und hätte der Sozialistischen Partei zu ihrer Aufwertung und als Mittel zur Spaltung gedient. Der Kampf verdoppelte seine Intensität. Im Gefängnis verband er sich mit den Kämpfen der sozialen Gefangenen gegen die Hochsicherheitstrakte und für kollektive Begnadigungen. Aufstände, Hungerstreiks und Zusammenstöße bei Demonstrationen waren die Folge. Der Justizminister trat zurück, sein Nachfolger Badinter schloss die Hochsicherheitstrakte und gewährte eine kollektive Begnadigung und sprach eine begrenzte Amnestie aus. Blutige Verbrechen in Anführungszeichen blieben ausgeschlossen. Da das unmittelbare Ziel alle war, wurde der Kampf eben weitergeführt. Nur Nathalie blieb gefangen. Wir hatten ihre Befreiung mit der von ca. 20 anderen revolutionären Militanten verknüpft, die nicht als politische Gefangene anerkannt worden waren. Die Bewegung verstärkte sich, weitete sich aus, wurde die erste organisierte Bewegung gegen die Rosa Welle und die Einsetzung der neuen Macht gegen die ersten Entscheidungen der Transformation dieser neuen Macht. Einen Monat später hatten wir die Befreiung aller politischen Gefangenen erreicht.
Ist denn der Kampf um Befreiung der Gefangenen eigentlich ein Ziel?
Auch wenn der Kampf für die Befreiung der politischen Gefangenen eine permanente Sache des revolutionären Kampfes ist, ist er natürlich kein Ziel an sich. Er muss verbunden sein mit der Entwicklung und Verwurzelung dieses Kampfes. Der revolutionäre Klassenkrieg ist kein linearer Prozess, kein schneller und ebener Weg. Es ist ein langer Prozess aus Offensiven und Rückschlägen, Angriffen und Stellungen. Ein dialektischer Prozess, der die Brüche der wirklichen Bewegung, ihre Umwandlungen und was diese für die allgemeinen Bedingungen des Kampfes zur Folge haben, in der revolutionären Aktion widerspiegelt und zugleich materialisiert. Sich richtig an diese Bedingungen anpassen, ist zentral. Und Anpassung bedeutet natürlich nie Opportunismus oder Liquidation, sondern neue Bestimmung. Die Anpassung der revolutionären Aktionen an eine bestimmte Phase, an die Veränderung der politischen Bedingungen, ist nicht zu verstehen als ein Aufschub hinsichtlich des Prozesses des revolutionären Krieges, das heißt der Organisation der revolutionären Gewalt des Proletariates in der Eroberung der politischen Macht. 1981 hatten wir die politische Kraft, diesen Kampf zu führen und ihn wirklich zu gewinnen. Das heißt, als Moment und Entwicklung der revolutionären Bewegung. 1989 war die Situation die, dass dieser Kampf nicht ohne wesentliche Konzession geführt werden konnte. Und so hatte sich die Kontinuität gegenüber dem Bruch durchgesetzt. In einer anderen Phase muss die revolutionäre Lösung ganz anders sein. Das ist sehr einfach. Der ständige Kampf Für die Befreiung der politischen Gefangenen ist eine Konfrontation, in der die Einheit und die Solidarität der Klasse gegen die Unterdrückung und Repression des Staates lebt. Er ist also Teil des allgemeinen Kampfes für die Emanzipation.
Was brachte euch die Amnestie konkret?
Konkret hat die Amnestie unsere politische Aktivität, die revolutionäre Aktivität für die Einpflanzung der roten Macht, Gegenmacht, wie ihr das so nennt, in den Fabriken, Vierteln, Streiks, Besetzung von Wohnungen und Häusern, weder geschwächt noch gebremst. Die Amnestie 1981 war das Ergebnis eines revolutionären Kampfes und sie hat eine bestimmte Phase dieses Kampfes eröffnet. Wir haben vielleicht Irrtümer begangen beim Erfassen der Problematiken dieser Periode, vor allem aufgrund eines Mangels an Erfahrung und der Härte in der Massenarbeit. Sicherlich Sofortpolitik und Bewegungspolitik, das heißt auch eine Unterschätzung der Kluft, die der Konfrontation inhärent ist, klandestine Aktion von Kommunistinnen auf der einen Seite und Legalität, Institutionalisierung auf der anderen Seite, das alleinige Terrain des bürgerlichen Staates und seine Verrechtlichung der Politik. Aber gut, das ist in einigen Zeilen sehr schwer zu erklären. Das Wesentliche ist, auszudrücken, dass, wenn die Befreiung der politischen Gefangenen integriert ist in den Kampf der revolutionären Bewegung, nicht als sein Ende oder ein abstraktes Ziel, sondern als Kampf gegen den Staat, dann kann diese Befreiung keine politische Lösung der Bourgeoisie für den Prozess des revolutionären Krieges sein.
Und wie war es 1989?
Ja, 1989 enthielten die Amnestien ein falsches Prinzip. Der Staat, gezwungen durch das historische Datum der 200-Jahr-Feier der Französischen Revolution, musste ein Amnestiespektakel machen. Unter dem Druck der lokalen Kämpfe hat er sie umgedreht gegen die Gesamtheit der politischen Gefangenen, indem er die Amnestie auf der Spaltung aufbaute. Konkret wurden drei Kollektive politischer Gefangener amnestiert. Die Kanaken, Korsen und die von den Antillen. Drei andere Kollektive wurden ausgeschlossen. Die Basken aus Nord- und Südeuskadi, die Palästinenser, Libanesen und wir. Alle politischen Gefangenen, wir auch, wurden sogar von den Vergünstigungen, die allen Gefangenen gewährt wurde, wie 88 zur Präsidentenwahl und wie 90 ausgeschlossen. Der Rückgang der revolutionären Bewegung, der Stillstand der revolutionären Aktivität erlaubt es nicht, eine Schlacht mit dem Ziel der Befreiung der politischen Gefangenen zu eröffnen. Eine Schlacht, die nicht nur defensiv wäre.
Wenn es nach dem Willen des französischen Staates geht, solltet ihr noch mehrere neue Prozesse kriegen, in denen ihr wegen fast aller Aktionen von Action Direct aus der Zeit 84 bis 86 angeklagt werden. Welches Ziel verfolgt der Staat damit in dieser politischen Situation?
Wir werden nicht wegen aller Aktionen von Action Direct aus der Zeit von 84 bis 86 angeklagt. Wenn man fast alle zu dieser Auslese sagt, dann gibt es nicht ihr Wesen wieder. Wie wir schon vorher sagten, stimmt diese Auslese mit dem Willen des Staates überein, die Realität der Organisation auf uns vier zu reduzieren, auf eine kleine Gruppe von ideologischen Kriminellen. Der andere Aspekt der Auslese bei den Anklagen gegen uns ist die Trennung, die sie zwischen den Aktionen machen, zu denen sich die kämpfenden Einheiten und zu denen sich die Kommandos bekannt haben. Als erstes hat diese Trennung das Ziel, die Aktionen der Kommandos aus ihrem Zusammenhang zu lösen, das heißt, ihnen jede politisch-strategische Bedeutung zu nehmen, sie aus ihrer theoretisch-praktischen Konzeption herauszureißen, wonach es ihre Aufgabe ist, die politische Kampagne zu führen, in der Strategie des bewaffneten Kampfes bestimmt. Diese Trennung soll auch Prävention sein. Die Exekution eines Militärs oder eines Unternehmens soll sich nicht verbreiten und sie müssen diese Möglichkeit zu bekämpfen entgegentreten. Niemand soll sich in unseren Aktionen wiedererkennen können. Deshalb strengen sie sich an, ihren Inhalt verschwimmen zu lassen, in eine Dimension zu bringen, die der Klassenkonfrontation äußerlich ist. So lenken sie die Aufmerksamkeit, die ein Todesfall erregt, auf rein spektakuläre Dinge. Damit hoffen sie, jeden objektiven Prozess von Guerilla und Widerstand, jeden Prozess proletarischer Befreiung, jede Möglichkeit, sie außerhalb der vom Staat erlaubten und beherrschten Räume zu bekämpfen, für nicht existent zu erklären. Die revolutionäre Gewalt stellen sie dabei als die letzte Barbarei in der Demokratie dar. Das Recht, ihr Recht, soll für sie herrschen. Die Tötung ist immer und allein die legitime Waffe der Staatsräson. Die Staatsräson, die im Rechtsstaat inbegriffen ist. Ihnen gehört das Recht zu töten. Die Auswahl der Attentate, wegen denen wir angeklagt werden, hat durchaus auch eine symbolische Seite. Wenn die Gewalt immer Eigentum des Staates bleiben soll, geht es in den Prozessspektakeln nicht nur um diese Enteignung, sondern auch darum, dass blutige Verbrechen den Begriff der ideologischen Kriminalität als Motto voranzustellen. Die Prozesse sind für den Staat Momente der Umsetzung verschiedener Taktiken, die sich in die konterrevolutionäre Strategie der westeuropäischen Mächte einschreiben. Negation der Politik der Guerilla, Negation der Realität und der Möglichkeit der politisch-militärischen Organisation, psychologischer Krieg gegen das Proletariat und die revolutionäre Bewegung, um jedes Verstehen und jede Aneignung der revolutionären Politik und Praxis der kommunistischen Guerilla zu verhindern.